Erotic Morning Lounge, Erotisches für die Ohren. Ich lese aus dem Dekameron die 23. Novelle und davon den ersten Teil. Ein Student verliebt sich in eine Witwe, welche einen anderen Liebhaber hat und ihn im Winter eine ganze Nacht im Schnee zappeln lässt. Dafür bringt er es durch List dahin, dass sie mitten im Sommer einen ganzen Tag auf einem hohen Turme nackend zubringen muss, wo sie den Wespen und Bremsen und der Sonne ausgesetzt ist. Vor nicht gar langen Jahren befand sich in Florenz eine junge Dame namens Elena, die sehr schön von Gestalt, stolz von Gemüt, von sehr edler Herkunft und mit Glücksgütern reichlich begabt war. Sie war durch den Tod ihres Mannes Witwe geworden und hatte nicht Lust, sich wieder zu verheiraten, sondern unterhielt mit Hilfe einer vertrauten Magd ein Liebesverhältnis mit einem schönen, liebenswürdigen jungen Mann, den sie sich auserwählte, und da sie sonst keine Sorgen hatte, so suchte sie nur, sich mit ihm die Zeit wonnesam zu vertreiben. Ein junger Edelmann namens Rinieri, der einige Jahre in Paris studiert hatte, nicht etwa in der Absicht, seine Gelehrsamkeit im Kleinen wieder auszukramen, wie so viele es tun, sondern um sich selbst vom Wesen aller Dinge und ihrer Ursachen Rechenschaft zu geben, wie es einem wahrhaft adligen Mann wohl ansteht, kam um diese Zeit nach Florenz zurück, wo er sowohl wegen seines Adels als auch wegen seiner Wissenschaft in großen Ehren unter seinen Mitbürgern lebte. So wie es sich aber oft zuträgt, dass die, die in den Lauf der Welt tiefe Einsicht haben, sich von der Liebe am ersten berücken lassen, so ging es auch diesem Rinieri. Denn als er einst zum Zeitvertreib einem öffentlichen Fest beiwohnte, fiel ihm Elena in ihren schwarzen Witwenkleidern so ausbündig schön und liebenswürdig in die Augen, wie er noch keine glaubte gesehen zu haben. Und er schätzte den über alles glücklich, den Gott würdigte, ihn so viel Schönheit nackt umarmen zu lassen. Mehr als einmal musterten seine Augen ihre Reize, und da er wußte, daß ein großes und seltenes Kleinod nicht ohne viel Mühe erworben wird, so nahm er sich vor, es weder an Fleiß noch an Aufmerksamkeit fehlen zu lassen, um ihr zu gefallen und sich dadurch ihre Liebe und in der Folge ihren Besitz zu erwerben. Die junge Dame, die ihre Augen nicht an die Erde zu heften pflegte, sondern so viel von sich hielt und noch mehr wohl, als sie wert war, und ihre Blicke fleißig, jedoch mit aller Behutsamkeit umherwandern ließ, ward es bald gewahr, wenn jemand sie mit Wohlgefallen betrachtete, und Rinieri entging ihrem Scharfblicke nicht. Sie lachte heimlich und dachte, »Heute bin ich gewiß nicht umsonst gekommen, und wenn ich mich nicht irre, so habe ich einem Zeissig das Netz über den Kopf geworfen.« Sie ermunterte ihn deswegen durch verstohlene Blicke, um ihn glauben zu machen, dass er ihr nicht gleichgültig wäre. Denn sie meinte, je mehr Männer sie in ihr Garn ziehe, um desto mehr würde der Wert ihrer Schönheit erhöht, zumal in den Augen des Mannes, dem sie alles mit ihrer Liebe geschenkt hatte. Der gelehrte Schüler der Weisheit dagegen vergaß seine ganze Philosophie und richtete alle seine Gedanken nur auf die Schöne. Sobald er ihre Wohnung erfahren hatte, ging er beständig unter allerlei Vorwand an ihrem Hause vorbei, in der Hoffnung, ihr zu gefallen. Die Dame, die ihre Eitelkeit dadurch geschmeichelt fand, stellte sich, als ob sie ihn gern sähe. Der junge Gelehrte fand einen Weg, die Bekanntschaft ihrer Magd zu machen und bat sie, ihm die Gunst ihrer Gebieterin zu verschaffen. Das Mädchen war nicht sparsam mit ihren Versprechungen und hinterbrachte alles ihrer Dame, die ihn herzlich auslachte und zu ihrer Magd sagte, »Siehst du, wie dieser um seine Weisheit kommt, die er aus Paris mitgebracht hat? Schon gut, wir wollen ihm so aufspielen, wie er Lust hat zu tanzen. Wenn er dich wieder anspricht, so sage ihm, dass ich ihn zwar nicht weniger liebe als er mich, dass ich aber meinen guten Namen in Acht nehmen muss, um mich vor anderen Frauen mit freier Stirn zeigen zu können, und dass er mich deswegen, wenn er so weise ist, wie man sagt, desto höher schätzen muss.« Armes Weib, armes Weib! Sie wusste nicht, wie gefährlich es ist, gerade mit einem Schüler der Weisheit anzubinden. Die Magd richtete den Auftrag ihrer Dame aus, sobald sie ihn antraf. Der Student war froh darüber. Er ward von Stund an immer dringlicher in seinen Bitten, schrieb Briefe und sandte Geschenke. Alles ward angenommen, allein es erfolgte nichts weiter darauf als lauter unbestimmte Antworten. Und die Dame hielt ihn auf diese Weise eine lange Zeit mit leeren Hoffnungen hin. Endlich, nachdem sie ihrem Liebhaber alles gesagt und bisweilen darüber einen kleinen Zank mit ihm gehabt und auch wohl einige Spuren von Eifersucht bei ihm bemerkt hatte, wollte sie diesem einen Beweis geben, wie wenig Ursache er zu seinem Verdacht hätte. Als demnach der Student noch ferner in sie drang, ließ sie ihm durch ihre Magd sagen, sie hätte seit seiner Liebeserklärung noch keine Gelegenheit gehabt, seine Wünsche zu erfüllen. Sie hoffe aber, in der Weihnachtswoche einmal mit ihm zusammen sein zu können. Er möchte also am Abend nach dem ersten Feiertage, sobald es dunkel würde, in ihren Hof kommen und da warten, so würde sie ihn, sobald sie nur könne, zu sich ins Haus lassen. Rinieri war darüber seliger als je ein Mensch. Er ging zur bestimmten Zeit nach dem Hause der Dame, ward von ihrer Magd in einen Hof gelassen und dort eingeschlossen, um seine Dame zu erwarten. Elena hatte inzwischen diesen Abend ihren Liebhaber zu sich eingeladen, und nachdem sie mit ihm fröhlich zu Nacht gegessen hatte, erzählte sie ihm, was sie die Nacht vorhabe, und sprach: »Jetzt sollst du sehen, wie lieb mir der ist, auf den du törichterweise eifersüchtig bist.« Es war ein kalter Winterabend, und es hatte des Tages vorher stark geschneit, und alles war mit Schnee bedeckt, so daß der Schüler der Weisheit im Hof von einem Bein auf das andere tretend bald anfing, es kälter zu finden, als ihm lieb war. Doch ließ ihn die Hoffnung, sich bald wieder zu erwärmen, die Kälte mit Geduld ertragen. Der Liebhaber vernahm diese Worte mit lebhafter Freude und war begierig, das ins Werk gesetzt zu sehen, was die Dame ihm mit Worten versprochen hatte. Eine Weile darauf sagte die Dame zu ihrem Liebhaber: »Komm mit mir in die Kammer ans Fenster, wir wollen sehen, was der macht, auf den du eifersüchtig bist, und was er der Magd antwortet, die ich hingeschickt habe, mit ihm zu sprechen.« Sie führte ihn darauf an ein kleines Guckloch, wo sie Rinieri sehen konnten, ohne von ihm bemerkt zu werden, und sie hörten, daß die Magd an einem andern Fenster zu ihm sprach: »Rinieri, es tut meiner Frau außerordentlich leid, daß einer von ihren Brüdern diesen Abend unerwartet zu ihr gekommen und nach einer langen Unterredung bei ihr zum Essen geblieben ist. Ich hoffe aber, er wird bald weggehen, und dann wird sie dich einlassen. Sie bittet dich, dir die Zeit nicht lang werden zu lassen.« Der Schüler der Weisheit, der alles für Wahrheit hielt, gab ihr zur Antwort: »Sage deiner Gebieterin, dass sie sich meinetwegen keinen Kummer machen soll, bis sie gelegene Zeit hat, mich einzulassen. Ich will jedoch hoffen, dass es bald geschehen wird.« Die Magd schlug das Fenster zu und ging zu Bett. Die Dame aber sagte zu ihrem Liebhaber: »Was meinst du? Glaubst du, wenn ich ihn liebte, wie du argwöhnst, ich würde ihn da unten in der Kälte stehen und frieren lassen?« Darauf ging sie mit ihrem Geliebten, der sich schon beruhigt hatte, zu Bett, und sie verbrachten den größten Teil der Nacht zu gegenseitiger Freude und Wonne, des armen Schülers der Weisheit lachend und spottend. Dieser lief indes im Hofe auf und ab und rührte sich heftig, um sich zu erwärmen, da er nirgends weder einen Sitz noch ein Obdach fand. Er fluchte auf den langweiligen Bruder, und bei jedem Geräusche, das er hörte, meinte er, dass die Dame die Tür öffne, um ihn einzulassen. Er hoffte umsonst. Nachdem sie sich bis nach Mitternacht mit ihrem Liebhaber vergnügt hatte, sagte sie zu ihm: »Was dünkt dich, geliebte Seele, von unserem Schüler der Weisheit? Was dünkt dich größer, sein Verstand oder die Liebe, die ich für ihn hege? Wird der Frost, den ich ihn ausstehen lasse, aus deiner Brust das verscheuchen, was durch meine Scherzworte neulich hineingedrungen ist?« Der Liebhaber antwortete: »Herz meines Lebens, ich sehe nun ein, dass du mein Kleinod, mein Frieden, meine Wonne und all meine Hoffnung bist, wie ich die deinige.« »Nun«, sagte die Dame, so küsse mich tausendmal, damit ich sehe, ob du die Wahrheit sprichst. Der Geliebte schloss sie fest in seine Arme und küßte sie nicht tausend, sondern wohl hunderttausendmal. Als sie sich einige Zeit auf diese Art unterhalten hatten, sagte die Dame, »Lass uns aufstehen und nachsehen, ob das Feuer, in dem mein neuer Liebhaber immerfort brennt, wie er mir schrieb, ein wenig heruntergebrannt ist.« Sie standen auf, traten an das erwähnte Fenster und blickten in den Hof hinab. Dort sahen sie den Scholaren im Schnee nach dem Takt seines eigenen, von der Kälte hervorgerufenen Zähneklapperns herumhopsen und herumtanzen, und zwar so hoch und so schnell und hin und her, dass sie sich nicht erinnerten, dergleichen schon gesehen zu haben. Darauf sagte die Dame, »Nun, was sagst du nun, meine holde Hoffnung? Glaubst du jetzt, dass ich die Männer ohne Trompete und Sackpfeife tanzen lassen kann?« Der Liebhaber erwiderte lachend,
»Meine einzige Wonne, ja, ich glaube es.«
Die Dame meinte, »Komm, wir gehen hinunter bis zur Tür. Du hältst dich im Hintergrund ganz still, während ich mit ihm rede. Wir werden ja hören, was er zu sagen hat. Das wird uns nicht weniger Spaß machen, als wir schon gehabt haben, da wir ihm zusahen.« Sie öffneten ganz leise das Zimmer und traten an die Tür. Und ohne sie zu öffnen, rief ihn die Dame durch eine Ritze mit leiser Stimme. Als der Scholar sich beim Namen genannt hörte, lobte er Gott, indem er endlich eingelassen zu werden hoffte. Er trat an die Tür und sagte, »Hier bin ich, Madonna, öffnet um Gottes Willen die Tür, denn ich sterbe vor Kälte.«
»Ah ja doch«, sprach sie, »du bist mir auch so frostig, als wenn's so grimmig kalt wäre, weil ein wenig Schnee gefallen ist. Weiß ich etwa nicht, dass es in Paris noch viel kälter ist?« »Ich kann dich noch nicht einlassen, weil mein verdammter Bruder, der gestern zum Abendessen kam, noch nicht von der Stelle weicht. Er wird jedoch nun wohl bald gehen, und dann will ich dich gleich einlassen. Ich habe mich kaum einen Augenblick von ihm wegschleichen können, um dir Mut einzusprechen, damit dich das Warten nicht verdrießt.«
»Ach, Madonna«, seufzte der Ritter der Weisheit, »öffnet mir um Gottes Willen die Tür, dass ich nur unter Dach komme, denn es hat seit kurzem wieder angefangen, heftig zu schneien, und es schneit noch immer fort. Ich will hernach gern warten, solange es euch gefällt.«
»Ach, mein Liebster«, antwortete sie, »ich kann nicht aufmachen, denn die Tür knarrt so sehr, dass mein Bruder es hören würde, wenn ich sie öffnete. Ich will aber hingehen und ihn fortzuschicken suchen, damit ich wiederkommen und dich einlassen kann.«
»So geht denn«, sprach Ranieri, »und macht's nur bald und sorgt, ich bitte, für ein gutes Feuer, damit ich wieder erwärmen kann, denn der Frost hat meine Glieder schon ganz betäubt.«
»Das kann nicht sein«, sprach sie, »wenn es wahr ist, was du mir so oft geschrieben hast, dass du vor Liebe zu mir ganz entbrannt bist. Ich glaube gewiß, du scherzest mit mir. Ich gehe, habe nur Geduld.«
Damit ging sie fort und wieder ins Bett und brachte den übrigen Teil der Nacht damit zu, dass sie mit ihrem Liebhaber, der ihr Gespräch angehört und sich daran ergötzt hatte, fast ohne zu schlafen in Wonne beisammen war und sich über den armen Schüler der Weisheit lustig machte. Ranieri, der mit den Zähnen klapperte wie ein Storch, ward endlich gewahr, dass man ihn zum Besten hatte. Vergebens machte er mehr als einmal den Versuch, die Tür zu öffnen. Vergebens suchte er irgendeinen anderen Ausweg, um zu entkommen. Bald trabte er auf und ab wie ein Löwe in seinem Käfig, bald fluchte er auf das böse Wetter, auf das boshafte Weib, auf die lange Dauer der Nacht, nicht zuletzt auf seine eigene Torheit. Heftig ergrimmt über die Dame wandelte sich die lange und brünstige Liebe, die er zu ihr gehegt, in inbrünstigen, grausamen Hass, und er sann über mehrere wirksame Mittel nach, seine Rache zu befriedigen, die ihn jetzt weit wilder entflammt hatte als zuvor die Sehnsucht, mit ihr zusammen zu sein. Zuletzt, nach endlosem Warten, wich die langwierige Nacht dem anbrechenden Tage, und der Morgen fing an zu dämmern. Die Magd ging nunmehr auf Befehl ihrer Frau hinunter, öffnete den Hof und heuchelte Mitleid mit ihm.
»Der Henker soll ihn holen, der uns gestern die Suppe versalzen hat. Die ganze Nacht hat er uns geplagt und geplackt, und du bist seinetwegen halb erfroren. Lass es dich aber nicht verdrießen. Einmal ist keinmal, was gestern Nacht nicht war, kann auch werden. So viel weiß ich, nichts Unangenehmeres hätte der Madonna passieren können als dies.«
Rinieri war bei all seinem Zorn klug genug, um zu bedenken, dass man durch Drohungen dem Bedrohten nur Waffen leiht. Er verschloss seinen heftigen Unwillen, so gern er ihn auch wild hinausgeschrien hätte, und sagte mit anscheinender Gelassenheit und halbgebrochener Stimme:
»Ich habe in der Tat eine sehr böse Nacht gehabt. Allein ich bin überzeugt, dass deine Dame daran nicht schuld ist, denn sie selbst ist mitleidig heruntergekommen, sich bei mir zu entschuldigen und mir Trost zuzusprechen. Und wie du sagst, was diese Nacht nicht hat sein können, das wird ein andermal geschehen. Grüße deine Dame und sei Gott befohlen.«
Er kroch hierauf, an allen Gliedern gelähmt, so gut er konnte, nach Hause und warf sich ganz ermattet auf sein Bett, um sich durch ein wenig Schlaf zu erquicken. Doch als er erwachte, hatte er den Gebrauch seiner Hände und Füße fast gänzlich verloren. Er schickte augenblicklich nach einem Arzt, berichtete, welchen Frost er ausgestanden, und bat ihn, seine Gesundheit wiederherzustellen. Der Arzt wandte ohne Verzug die kräftigsten Mittel an, um seinen Nerven wieder Spannkraft und Geschmeidigkeit zu verschaffen. Dennoch ging eine geraume Zeit damit hin, und wenn ihm nicht seine Jugend und die Wiederkehr der warmen Witterung zustatten gekommen wären, so würde er nicht so leicht davongekommen sein. Als er wiederhergestellt war, behielt er den Groll im Herzen und stellte sich dabei äußerlich mehr als je in die schöne Witwe verliebt. Nach einiger Zeit verschaffte ihm aber der Zufall eine erwünschte Gelegenheit, sich zu rächen. Der Jüngling, in den Elena so verliebt war, vergaß die große Anhänglichkeit, die sie ihm erwiesen hatte, verliebte sich in eine andere Frau, vernachlässigte seine vorige Gebieterin gänzlich und verursachte ihr dadurch den bittersten Kummer. Ihre Magd, die Mitleid mit ihr hatte und nicht wußte, wie sie ihre Frau über den schmerzlichen Verlust ihres Liebhabers trösten sollte, kam auf einen törichten Einfall, als sie Rinieri seiner Gewohnheit nach noch immer durch die Straße gehen sah. Sie meinte nämlich, dass der Liebhaber ihrer Frau wohl durch schwarze Magie könne zurückgebracht werden und dass der Schüler der Weisheit wahrscheinlich auch in dieser Kunst ein großer Meister sei. Sie trug dieses ihrer Frau vor, und Elena war so einfältig, ihren Vorschlag gut zu finden, ohne daran zu denken, dass Rinieri, wenn er ein Schwarzkünstler gewesen wäre, seine Kunst wohl für sich selbst würde gebraucht haben. Sie empfahl demnach sogleich ihrer Magd, sich bei ihm zu erkundigen, ob er ihr behilflich sein wolle, und ihm zu versprechen, dass sie unter dieser Bedingung ihm stets zu Willen sein würde. Die Magd ermangelte nicht, alles aufs Fleißigste auszurichten. Rinieri war sehr erfreut über den Antrag und dankte dem Schicksal, dass es ihm die Gelegenheit an die Hand gab, sich an der boshaften Witwe für die Kränkung zu rächen, womit sie seine zärtliche Liebe vergolten hatte. Er sprach zu der Magd:
»Sage deiner Frau, sie solle sich keine Sorge machen, denn selbst wenn ihr Liebhaber in Indien wäre, so würde ich es zustande bringen, dass er sich augenblicklich stellen und ihr alles abbitten sollte, was er ihr zuwidergetan hat. Was sie aber zu diesem Endzweck beobachten muss, das will ich ihr selbst sagen, wann und wo sie es mir befiehlt. Sage ihr das zum Trost, in meinem Namen.«
Die Magd überbrachte seine Antwort ihrer Frau, die Rinieri nach Santa Lucia del Patro bestellte. Sie trafen sich hier, und sie entdeckte ihn unter vier Augen, ohne sich daran zu erinnern, dass sie ihn einst an den Rand des Grabes gebracht hatte, ihr ganzes Geheimnis, was sie von ihm verlange, und bat ihn um Hilfe in ihrer Not. Rinieri antwortete:
»Madonna, ich habe mich zwar wirklich in Paris unter anderen Dingen auch auf die schwarze Kunst gelegt, und ich weiß in der Tat mit allem Bescheid, was sie nur zu lehren vermag, weil ich sie aber für eine höchst sündige Sache halte, so war ich fest entschlossen, weder für mich selbst noch für andere jemals Gebrauch davon zu machen. Allein meine Liebe zu euch ist freilich so groß, dass ich nicht weiß, wie ich euch etwas abschlagen könnte. Und ich bin bereit zu tun, was ihr begehrt, wenn ich mir auch die höllische Verdammnis damit zuziehen sollte. Aber so viel muss ich euch vorher sagen, dass die Sache zugleich ihre großen Schwierigkeiten hat, was ihr vielleicht nicht glaubt, zumal wenn eine Frau ihren Liebhaber oder ein Mann seine Geliebte wiedergewinnen will. denn alsdann kann kein anderer die Handlung verrichten als die Person selbst, die die Sache angeht, und wer sie unternimmt, muss unerschrockenen Mutes sein, weil sie zur Nachtzeit und an einem einsamen Ort und ohne dass noch jemand dabei ist, geschehen muss. Ich weiß nicht, wie viel ihr euch in dieser Hinsicht zutraut.«
Die Dame, die mir verliebt als verständig war, gab ihm zur Antwort: »Die Liebe treibt mich so mächtig, dass mir nichts in der Welt zu schwer werden kann, wodurch ich hoffen darf, den wieder zu gewinnen, der mich wieder Recht und Anstand verlassen hat. Doch sage mir bitte auf jeden Fall, bei welcher Gelegenheit ich meine Unerschrockenheit beweisen muss.« Der Schüler der Weisheit, dem der Teufel im Nacken saß, sagte:
»Madonna, ich werde ein Bild aus Zinn gießen, und das soll den darstellen, den ihr wieder zu gewinnen trachtet. Mit diesem müsst ihr, sobald ich es euch geschickt habe, kurz vor Neumond, 7-mal nackt in nächtlicher Einsamkeit, im fließenden Wasser baden und hernach, so nackt wie ihr seid, auf einen hohen Baum oder auf ein hohes, unbewohntes Gebäude steigen und mit dem Bild in der Hand, das Gesicht nach Norden gekehrt, 7-mal gewisse Worte sprechen, die ich euch aufschreiben will. Sobald ihr diese gesagt habt, werden euch zwei wunderschöne Jungfrauen erscheinen, die euch freundlich grüßen und euch fragen werden, was ihr begehrt. Diesen müsst ihr deutlich und umständlich eure Wünsche erklären und euch in Acht nehmen, dass ihr nicht meinen Namen statt des anderen nennt. Wenn ihr ihnen alles gesagt habt, so werden sie verschwinden und ihr könnt wieder hinuntersteigen, euch ankleiden und nach Hause gehen. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass euer Liebhaber, ehe es wieder Mitternacht wird, in Tränen aufgelöst zu euch kommt, euch um Gnade und Barmherzigkeit bitten und euch nie wieder untreu werden wird.«
Die Dame glaubte alles, was er sagte. Sie dachte schon an ihren Liebhaber und daran, wie sie ihn wieder in ihren Armen hielt, und gab erfreut zur Antwort: »Ich versichere euch, dass ich alles genau erfüllen werde, und ich habe dazu die beste Gelegenheit, denn ich habe ein Gut in der Gegend des oberen Arno-Tales, welches dicht am Ufer des Flusses liegt. Und da es jetzt Juli ist, so ist das Baden eine Lust. Nicht weit vom Ufer steht auch, wie ich mich erinnere, ein kleiner verfallener Turm, dessen sich nur noch die Hirten bisweilen bedienen, und mit einer Leiter von Kastanienholz, die dort angelehnt steht, hinaufsteigen, um sich auf dem Dache nach ihren verehrten Tieren umzusehen. Dieser Turm liegt einsam genug, und ich will ihn besteigen, um das zu verrichten, was ihr mir vorschreibt.« Rinieri kannte das Gut der Dame und den kleinen Turm sehr wohl, den sie ihm beschrieb. Er gab ihr jedoch, als er merkte, dass sie in seine Schlinge fiel, zur Antwort:
»Madonna, ich kenne weder euer Gut noch den Turm. Wenn aber alles so gelegen ist, wie ihr sagt, so könnt ihr keinen bequemeren Ort wählen. Ich will euch zu gehöriger Zeit das Bild und die Worte der Beschwörung schicken, allein ich verlasse mich fest darauf, dass ihr mich und das mir gegebene Versprechen nicht vergesst, wenn die Erfüllung eurer Wünsche euch überzeugt, dass ich euch gut gedient habe.«
Sie versprach ihm, treulich Wort zu halten, worauf sie Abschied von ihm nahm und nach Hause ging. Rinieri, erfreut, dass sein Plan in Erfüllung zu gehen versprach, ließ das Bild mit dem Zauberzeichen machen, schrieb ein selbst erdachtes Geschwätz statt einer Beschwörung auf und schickte es Elena, als es ihm Zeit schien, indem er ihr zugleich empfahl, am folgenden Abend unfehlbar alles zur Ausführung zu bringen, was er ihr gesagt hatte. Er begab sich hierauf in der Stille mit einem seiner Bedienten nach dem Hause eines Freundes, das nahe bei dem kleinen Turm gelegen war, um seinen Entwurf auszuführen. Elena machte sich mit ihrer Magd gleichfalls auf den Weg nach ihrem Gut. Als der Abend kam, stellte sie sich, als ob sie zu Bett ging, und schickte ihre Magd zur Ruhe. Um die Zeit des ersten Schlafes schlich sie an das Arno-Ufer, nahe bei dem Turm. Und nachdem sie sich umgesehen und gehorcht hatte und allein zu sein glaubte, entkleidete sie sich, verbarg ihre Kleider in einem Busch und badete sich 7-mal in dem Strome mit dem Bilde, worauf sie sich das Bild in der Hand nackt nach dem Turm begab. Rinieri hatte sich bei anbrechender Nacht mit seinem Diener nahe bei dem Turm unter Weidengesträuch und anderem Gestrüpp versteckt und alles mit angesehen. Als das schöne Weib an ihm so nackt vorbeiging, als der blendende Schnee ihres Körpers die Schatten der Nacht um sie her zerstreute,
und als er den bezaubernden Busen und das liebliche Ebenmaß ihrer Glieder betrachtete und bedachte, wie alle diese Schönheit in wenigen Stunden würde verwandelt werden, fühlte er sich fast zu Mitleid bewogen. Zu gleicher Zeit überkam ihn die Begierde des Fleisches und weckte jemand, der bisher geschlafen hatte, so daß er aufstand, und es reizte ihn mächtig, hervorzuspringen, sich der schönen Beute zu bemächtigen und seine Lust an ihr zu kühlen. Fast hätte er sich von dem einen oder andern überwinden lassen, allein plötzlich besann er sich, wer er wäre und welche Schmach er erduldet hätte und warum und von wem. Seine Rachsucht siegte über das Mitleid und über die fleischliche Begierde. Er blieb standhaft und ließ sie vorübergehen. Die Schöne stieg die Leiter hinan, wandte sich oben auf dem Turme gegen Norden und begann die Worte der Beschwörung herzuleiern, die ihr der Schüler der Weisheit gegeben hatte. Unterdessen schlich dieser hinter ihr in den Turm, nahm leise die Leiter weg, die nach dem Dache des Turmes führte, und wartete ab, was sie sagen und wie sie sich gebärden würde. Nachdem sie siebenmal ihre Beschwörung hergesagt hatte, fing sie an, auf die beiden Jungfrauen zu harren. Diese aber ließen so lange auf sich warten, bis sie anfing, es kühler zu finden, als ihr behagte, und bis zuletzt die Morgenröte darüber anbrach. Es verdroß sie, daß das Versprechen des Schülers der Weisheit nicht in Erfüllung ging, und sie dachte bei sich: »Ich fürchte, er hat mir eben eine solche Nacht verursachen wollen, als ich ihm. Allein wenn diese seine Absicht gewesen ist, so hat er sich nicht recht auf seine Rache verstanden, denn er hat gewiß dreimal so lange zappeln und ganz anders vor Frost aushalten müssen als ich.« Damit nun der helle Tag sie nicht an diesem Ort überraschte, wollte sie wieder vom Turm hinuntersteigen. Allein, wie groß war ihr Entsetzen, als sie die Leiter vermißte. Sie glaubte, die Welt wäre unter ihren Füßen geschwunden, und ohnmächtig sank sie auf dem Dach des Turmes nieder. Als sie wieder zur Besinnung kam, fing sie an, laut zu weinen und zu jammern, denn sie merkte nun wohl, daß Rinieri alles mit Fleiß so angestiftet hatte, und sie bedauerte ihn erst beleidigt und sich hernach dem zu sehr anvertraut zu haben, den sie mit Recht für ihren Feind halten mußte. Lange wehklagte sie so. Umsonst suchte sie Mittel und Wege, sich hinunterzuhelfen. Sie fand sie nicht und begann von Neuem zu weinen, und ein bitterer Gedanke bemächtigte sich ihrer, als sie zu sich selbst sagte: »Ich Unglückselige! Was werden meine Brüder und Verwandten, was werden meine Nachbarn und alle Einwohner in Florenz von mir sagen, wenn sie hören, dass man mich hier nackt auf diesem Turm gefunden hat? Man wird gewahr werden, dass meine Ehrbarkeit, die man für so bewährt gehalten hat, nur eine Scheintugend war. Und wenn ich auch ein Märchen zu ersinnen wüsste, um diesen Vorfall zu bemänteln, so würde der verwünschte Scholar meine Lüge nicht gelten lassen. Wie elend bin ich, dass ich zu gleicher Zeit den zu meinem Unheil von mir Geliebten und meine Ehre eingebüßt habe.« Der Schmerz überwältigte sie so sehr, daß sie in Versuchung geriet, sich vom Turm hinabzustürzen. Unterdessen war die Sonne völlig aufgegangen, und indem sich Elena ein wenig dem Rande des Daches näherte, um zu sehen, ob sie nicht irgendwo einen Hirtenknaben mit seiner Herde gewahr würde, den sie nach ihrer Magd schicken könnte, erwachte Rinieri, der unter einem Strauch geschlafen hatte, und sie wurden zu gleicher Zeit einander gewahr.